Hallo und herzlich willkommen zur Folge 662 des Audiocasts zu CT2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören und an einem so nicht so schönen Tag fällt es nicht so schwer, die Zeit dafür zu erübrigen, aber trotzdem, ich freue mich über jeden, der zuhört. Ich habe einige Themen ausgesucht. Es sind in der Hauptsache Berichte aus Wissenschaft und Forschung. Und ich hoffe, dass das ein oder andere auf Interesse stößt, weil in der letzten Zeit kommen immer mehr Leute, die gar nicht mehr so viel Technik hören wollen. Und ich verstehe es nicht so ganz. Wissenschaft und Technik scheint für die Masse, die sich mir gegenüber artikuliert, nicht mehr so wichtig zu sein. Also ich würde ganz gern mal hören, wie denn so die allgemeine Meinung und Stimmung ist, ob wir nicht lieber irgendwas erzählen sollen von Seifenopern oder sonst was. Entschuldigung, war wirklich nicht ernst gemeint. Aber ich fange einfach mal mit dem ersten Thema an. Wie gewohnt, Wissenschaft und Technik. Die Physiker sind ja schon seit vielen, vielen Jahren auf der Jagd nach der Masse des W-Bosons. Dieses W-Boson, dieses geheimnisvolle Teilchen, das kann man ja nicht so direkt beobachten, aber aus Teilchenkollisionen heraus und dem, was da entsteht, kann man Rückschlüsse ziehen auf die Eigenschaften dieses W-Bosons. Nun haben da Forscher am US-Forschungszentrum Fermilab Daten ausgewertet, die in den letzten 40 Jahren gesammelt worden sind. Und man hat dann die letzten 10 Jahre nochmal erneut untersucht und präziser ausgewertet und auswerten können, weil die Kollisionsdaten, die zwischen 1985 und 2011 gesammelt worden waren, konnte man, als sie gesammelt wurden, noch nicht mit der Präzision auswerten, wie es heute möglich ist, weil einfach die Rechenleistung und die Programme gefehlt haben und viele andere Dinge auch noch nicht so weit entwickelt waren. Man muss sich das nun mal vorstellen. Da ist ein Teilchen, was wir nicht sehen, was wir nicht hören, von dem wir nur angenommen haben, dass es existiert, mehr oder weniger sicher. Und es sind 400 Wissenschaftler damit beschäftigt, die Masse dieses Teilchens zu bestimmen, zu errechnen, Beweise dafür zu finden, dass das auch wirklich stimmt. So, und jetzt hat man diese Masse bestimmt und sie beträgt 80.433 Megaelektronenvolt mit einer Genauigkeit von plus minus 9 Megaelektronenvolt. Das hat die Zusammenarbeit der Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Und dieses W-Boson, also das Elementarteilchen, welches die schwache Wechselwirkung vermittelt, das wurde vorhergesagt bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, rein theoretisch, aufgrund des damals vorhandenen Wissens. Und dann, etwa 20 Jahre später, wurde es experimentell in Europa am Kernforschungszentrum CERN nachgewiesen. Und dieses Nachgewiesen ist auch immer noch ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen gewesen. Ja, also das Ergebnis dieser Zusammenarbeit bringt allerdings ein Problem für die Teilchenphysiker mit sich, weil laut der Messung ist das W-Boson schwerer, als das vom Standardmodell vorhergesagt wurde. Nach dieser Vorhersage, nach dieser theoretischen Bestimmung der Masse, sollte sie 80.357 Megaelektronenvolt plus minus 6 Megaelektronenvolt betragen. So, und jetzt heißt es also, wo ist der Unterschied? Warum? Wie sind wir da drauf gekommen? Ist da ein Denkfehler dabei? Ist da ein Messfehler dabei? Die aktuelle Massebestimmung, die im Fermilab vorgenommen wurde, die ist auf 0,01% genau. Das ist also das Präziseste, was man bisher erreichen konnte. Es muss jetzt noch durch weitere Experimente bestätigt werden, aber jetzt schon ist klar, dass sich da kein grundsätzlicher Denkfehler eingeschlichen hat, sondern dass diese Messungen so in Ordnung sind. Wenn sich das also jetzt bestätigt hat und diese Messungen weiterhin Bestand haben, dann kann das bedeuten, dass wir vor einer Neuentdeckung stehen. Es ist möglich, dass der Unterschied zwischen dem erwarteten und dem in den Experimenten ermittelten Werten auf ein neues Teilchen oder auf eine subatomare Wechselwirkung zurückzuführen ist. Und das heißt, unsere Teilchenphysiker stehen jetzt vor der Aufgabe zu überlegen, wo haben wir eine minimale Abweichung in unserem Denken zu dem, was wir als Realität bezeichnen? Oder ist diese Situation, dieses, was wir als Realität bezeichnen, was ja nur ein winziger Teil von etwas ist, was wir überhaupt noch nicht verstehen, ist das vielleicht ein bisschen irgendwo ein verkehrter Blick gewesen auf das, was wir nicht wissen und nicht kennen? Also, man muss sich das nur mal vorstellen. Das sind 400 Wissenschaftler, die arbeiten 40 Jahre und werten irgendwelche Experimente aus, die sie nicht sehen können in Wirklichkeit, was man nur virtuell darstellen kann. Und dann kommt danach etwas raus, was im Grunde genommen alle vor den Kopf schlägt, weil man jetzt plötzlich merkt, Mensch, so wie es immer in der Menschengeschichte, in der Menschheitsgeschichte war, da haben wir wohl irgendwo etwas noch nicht so richtig verstanden. Eine Sache nimmt im Moment wohl so richtig Fahrt auf. Etwas, was wir ja so eigentlich gar nicht so im Bewusstsein haben und vorhergesehen haben. Aber unsere Satelliten, wir wissen, wir haben viel Schrott, der um die Erde kreist, das wird immer mehr, aber wir haben auch viel mehr Satelliten. Und im Moment ist ja geplant, dass wir Zehntausende dieser Satelliten zusätzlich in den Orbit schicken. Und das könnte man denken, okay, ist ja schön, fliegen die eben da rum, kreisen da außerhalb der Erdatmosphäre und was juckt mich das? Aber das Problem ist, dass wir dann zumindest nachts so viele Satelliten sehen, dass die Beobachtung der Planeten rein optisch von der Erde aus zu Forschungszwecken oder für Hobbyisten sehr stark erschwert wird. So, und ein Forschungsteam aus Kanada hat jetzt Modellrechnungen erstellt und hat aus den Beobachtungsdaten, die zur Verfügung stehen von den Starlink-Satelliten und SpaceX, errechnet, wie sich das wohl verändern würde. Sie sagen, auf der Südhalbkugel, also südlich des 50. Breitengrades, wird über Land, also nicht auf dem Wasser, sondern da, wo die Menschen leben, nur in den dünn besiedelten Gebieten in Chile und Argentinien nicht so viel zu sehen sein. Aber bei uns, also Mitteleuropa und Zentralasien und auch Kanada, werden zu bestimmten Zeiten Hunderte von Satelliten gleichzeitig am Himmel zu sehen sein. Also der Mensch übertreibt natürlich auch hier, so wie er es mit vielen anderen Dingen auch tut, die Helligkeit, die man aufgrund dieser Modellrechnung jetzt vorhersagt. Das sind etwa 65.000 Satelliten, die aus diesen vier, Konstellationen dann zu beobachten sind. Das ist OneWeb, das ist GW aus China, Starnet, das ist Kuiper und Starlink. Die Helligkeit, die beeinflusst also die Beobachtung von der Erde aus so stark, dass es teilweise kaum mehr möglich sein wird, zu verschiedenen Jahreszeiten und Nachtzeiten vor allen Dingen, das am Himmel zu beobachten, was wir bisher beobachten konnten, weil die Satelliten, weil sie als sichtbare Lichtquellen, Reflexionen des Sonnenlichtes, so viel Störung, optische Störung verursachen. Sie haben eine eigene Homepage erstellt, wo man sich die Simulation ansehen kann. Und es ist schon wirklich erstaunlich. Wenn also diese ganzen Satelliten durch diesen Ausbau von Starlink und den ganzen anderen tatsächlich gestartet werden, und davon ist auszugehen, denn es gibt ja keine Regeln dafür. jeder kann ja so ein Ding da in den Himmel schicken. Gut, auf der Erde hat man ein paar Vorschriften, die man beachten muss. Aber da oben, da gibt es ja keine Gesetze oder sowas, dass man sagt, hör mal, du darfst nur 3, du darfst nur 300, du darfst nur 3000. Nee, nee. Jeder kann so viel da hochschicken, wie auch immer er denn will. Und diese Infrastruktur, die man damit aufbauen will, die hat zwar ihre Vorteile und die wird auch für die Geschäftsleute, die das finanzieren, einen großen Nutzen haben und sicherlich auch einen gewissen Nutzen für uns als Kleine, die wir diese Sachen nicht hochschicken und nicht finanzieren. Aber die Warnungen, dass man dann anschließend uns den Blick quasi in den Himmel verbaut, die werden immer lauter. Dass wir künstliche Satelliten haben, dass wir gar nicht mehr wissen, was ein Sternbild ist, dass da allen möglichen Kram da oben rumflitzt, man muss sich das mal überlegen. Das ist also schon eine erschreckende Idee, dass wir irgendwann den Himmel, wie wir ihn kannten, nicht mehr sehen werden können. Weil wir gerade dabei sind, es gibt etwas Neues, und zwar Amazon. Die sind ja schon lange dabei, mit ihrem Projekt Kuiper Satelliten an den Himmel zu hängen. Und jetzt hat Amazon 83 Raketenstarts gebucht, mit denen sie neue Satelliten in den Orbit bringen wollen, und zwar in den nächsten 5 Jahren über 3.300. Das soll mit der Ariane 6 geschehen, und das ist natürlich ein riesen Auftrag für die nächsten Jahre für Ariane, aber die andere Seite eben auch die Bedenken, die wir haben. Und das ist nur ein Spieler. Ja, sie wollen auch mit anderen, mit Blue Origin zum Beispiel und United Launch Alliance ebenfalls weitere Satelliten an den Himmel hängen. Ariane Space ist das natürlich eine warme Dusche. Denn so viel Aufträge haben sie bisher, glaube ich, noch nicht gehabt. Diese Satelliten, was sollen die eigentlich? Amazon sagt jetzt, sie wollen genau wie Starlink und SpaceX den weltweiten Zugang zu globalen Breitband-Internet verbessern. Heißt für uns, die Satelliten sollen uns ermöglichen, dass wir einen Breitbandzugang über Satellit in das Internet, wenn es das überhaupt noch gibt, bekommen können. Amazon will in der Hauptsache wohl auch Privathaushalte damit beglücken. Ist klar, das sind die, die am meisten Umsatz mit ihnen machen. Aber auch Krankenhäuser, Firmen, Großkonzerne, Schulen, Katastrophenschutzorganisationen, Mobilfunkbetreiber, Regierungsbehörden und so weiter und so weiter. All die sollen auch die Möglichkeit haben, über das Amazon-Netz Kuiper künftig zu kommunizieren und Daten auszutauschen über das Internet miteinander, untereinander und auch zu den Rechenzentren natürlich von Amazon. Wobei Amazon natürlich seine Rechenzentren darüber auch verbinden wird, um damit unabhängiger zu werden und die gesamte Kommunikation quasi in einer Hand zu haben. Die Entwicklung von Empfangsgeräten ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Ein Satellitentelefon sieht heute immer noch etwas unförmig aus, könnte man sagen. Aber man hat bei der Miniaturisierung ja einige Erfahrungen von diesen Kindle-Geräten und Echo-Kram und dieses ganze Zeug. Also das technische Know-how ist wohl da und wir müssen damit rechnen, dass wir künftig andere Kommunikationsgeräte haben werden, als wir heute mit unseren Datafons, das heißt mit unserem Mobiltelefon, verfügbar haben. Das britische Unternehmen OneWeb, das will sich eigentlich nicht in diese gigantischen Ausmaße mit reinhängen, sondern die wollen mit weniger als 700 Satelliten arbeiten, aber die gehen auch nicht an die Privatleute, sondern nur an Geschäftskunden. Und da hat man dann feste Standorte und da reicht das dann wohl auch aus. Und da hat man nicht so viele Kunden, dafür aber Kunden, die viel mehr Daten durch die Gegend ballern. Zumindest im Moment noch. Also das schließt an das vorherige Thema an. Es gibt und es wird wahnsinnig viele dieser Satelliten in Zukunft geben. Und wir werden alle Satellitenkommunikation in spätestens 10 Jahren betreiben können. Jetzt könnte man natürlich sagen, wofür brauchen wir denn die ganzen Satelliten? Wofür brauchen wir dieses Internetgeraffel alles? Passiert es denn im Moment? Wenn es im Moment funktioniert, brauchen wir die nicht, oder? Naja, gut, also einmal wächst das Datenvolumen ja jeden Tag ins Unendliche, muss man sagen. Und zum anderen, es geht weltweit über Kabel. Wir haben allein von Europa aus nach Amerika im Moment 475 Kabel, die irgendwo auf dem Meeresboden rumliegen. Die sind überhaupt nicht geschützt. Es sollen also in den nächsten Jahren jetzt noch 45 weitere dazukommen. Und Jens Stoltenberg hat schon vor, ich glaube, 3-4 Jahren gesagt, die NATO-Staaten sollen sich darauf vorbereiten, diese Kabel zu schützen. Denn es könnte sein, dass hier kriegerische Angriffe, und als solche würde man das betrachten, erfolgen können. Und wenn wir jetzt sehen, was die Bestie aus Moskau da veranstaltet, da ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass da jemand auf die Idee kommt, diese Kabel da zu zerhacken oder was weiß ich auch immer. Sie liegen zum Glück nicht alle direkt nebeneinander, sondern sind ganz schön verteilt. Und sie gehören auch nicht alle dem gleichen Besitzer, sondern auch vielen privaten Unternehmen wie Google und Amazon und so weiter. Aber für uns ist es wichtig, dass diese Kabel sicher sind. Und die Sicherheit kann man so nicht garantieren. Wir wissen ja nicht, was die ganzen U-Boote da so machen, was passiert. Und wir haben ja schon Angriffe auf Kabel gehabt. Wir haben aber auch schon durch den britischen Geheimdienst Angriffe im Sinne von Abhörangriffen auf diese Kabel gehabt. Zum Beispiel ein ganz wichtiges, welches von Deutschland aus in die USA geht. Das haben unsere britischen Freunde damals schon gemacht. Ja, diese Seekabel zu überwachen scheint also nicht das große Problem zu sein. Und sie zu zerstören, zu unterbrechen, ist wahrscheinlich noch viel, viel einfacher. Die Glasfaserleitungen, zum Beispiel zwischen Norwegen und Svalbard-Archipel, die sind erst Anfang dieses Jahres beschädigt worden. Und die Militärs und die ganzen Sicherheitsberater, die befürchten, dass es noch schlimmer wird, dass es noch weitergeht. Und bislang konnte man nicht beweisen, wer die beschädigt hat. Es gibt wohl da Ideen, dass es russische U-Boote gewesen sein könnten, aber das ist dann eben auch nur irgendeine Fantasie. Ob es real tatsächlich so war, kann man überhaupt nicht nachweisen. Gibt auch keine Verdachtsmomente. Das sind einfach nur, wenn es einen Bösen auf der Welt gibt, dann kennen wir den ja schon. Aber es sind auch in den Zeitschriften in Russland schon seit Jahren Gespräche und da wird auch schon darüber gesprochen, dass die NATO zum Beispiel versucht, Seekabel zu beschädigen, die Russland braucht. So, und wenn so etwas besprochen wird, dann muss man das natürlich auch umkehren. Der Volksmund sagt, wer es zuerst riecht, aus dem kriecht's. Und das ist hier wahrscheinlich genauso. Ich weiß nicht, wer der Erste war, spielt auch gar keine Rolle. Aber es ist ein Angriffsziel. Und auch das will man versuchen, mit diesem weltweiten Multinetz durch Satelliten in einem gewissen Sinne sicherer zu machen. Denn man kann wohl einen Satelliten abschießen, aber wenn wir Hunderttausende haben, über die die Kommunikation mehr oder weniger gleichzeitig und redundant durchgeführt werden kann, wird es ein bisschen schwierig. Lone Star hört sich so ein bisschen an wie ein Western oder sowas. Einsamer Reiter irgendwo im Wilden Westen. Aber es ist ein Start-up-Unternehmen und dieses Start-up-Unternehmen will auf dem Mond, auf unserem Erdtrabanten, Rechenzentren bauen. Und bereits jetzt will man einen Versuch starten. Und zwar soll ein kleiner Rechner mit geringer Leistung zum Testen auf den Mond geschickt werden. Das passiert also dieses Jahr und zwar mit einem privaten Unternehmen, das die IM-1-Mission betreibt. Das ist das private Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines. Gibt es im Internet Informationen darüber. Die wollen also auf dem Mond landen in diesem Jahr und die sollen dieses Mini-Rechenzentrum mitnehmen und damit will Lonestar probieren, ob diese Idee umzusetzen ist und welche Probleme auftreten und was man tun soll. Im nächsten Jahr bereits soll die IM-2, die zweite Mission, schon einen richtigen Rechner da oben hinbringen mit entsprechendem Speicher. Hört sich erstmal ein bisschen irre an. Lonestar Gründer ist Chris Stott. Und der ist sich sicher, dass der Mond der beste Platz ist, um unsere Zukunft zu sichern. Denn unsere Daten, wenn die weltweit verloren gingen, aus welchen Gründen auch immer, und wir sehen ja, wie unsicher die Welt im Moment geworden ist, dann wäre der Mond sicherlich eine gute Idee, um da Daten aufzubewahren. Ich meine mal davon abgesehen, dass man da wahrscheinlich keine Kühlung braucht, je nachdem, wo man das Rechenzentrum installiert und so weiter. Aber man ist dann vor Katastrophen, selbstgemachten oder natürlichen, auf der Erde erstmal sicher. Da oben kann natürlich auch ein Asteroid reinknallen, aber die Wahrscheinlichkeit ist wohl wesentlich geringer. Also, sie wollen auf dem Mond ein Rechenzentrum installieren. Und dieser erste Versuch, das soll ein paar Kilogramm schweres System sein mit 16 Terabyte und es soll ungefähr 2 Wochen lang arbeiten können. Die nächsten Rechenzentren, die da installiert werden, und es soll nicht eins sein, sondern mehrere, auch hier Redundanz, die sollen so 15 bis 20 Jahre arbeiten können. Am Anfang muss man die Rechenzentren mit Strom versorgen, die von den Landefähren mitgebracht werden. Was man dafür nehmen wird und will, davon reden sie noch nicht so sehr. Aber ab 2026 will Lonestar seine eigenen Rechenzentren mit eigener Energieversorgung auf dem Mond platzieren. Jetzt muss man natürlich die Daten irgendwie da oben hinbringen, in diese Mond-Cloud. Und dafür hat Lonestar schon bereits Frequenzen und Kommunikationskanäle beantragt, die eine Verbindung von der Erde zu diesem Mondwolke sichern sollen. Und rein rechnerisch sagt Lonestar, also dieser Dienst ist von den Kosten her nur geringfügig teurer, als wenn man das auf der Erde durchführen wollte. Weil eben auf der einen Seite bestimmte Dinge auf dem Mond einfacher zu realisieren sind und auf der anderen Seite natürlich Transport und Ähnliches dazukommt. Wenn alles so verläuft, wie man sich das ausgedacht hat, dann kann die IM-2-Mission bereits 2023 starten. Sollte schon dieses Jahr passieren, aber das hat man noch nicht hingekriegt. Haben auch nicht gesagt, woran es gehangen hat. Aber wir wissen ja bei Start-ups, es läuft nicht immer so, wie man sich das idealerweise vorgestellt hat. Aber das Unternehmen ist ernsthaft daran interessiert, auf unserem Erdtrabanten Rechenzentren zu installieren, die wir dann vielleicht irgendwann auch mal selbst nutzen können. Meine Daten auf dem Mond, das wäre eine Nummer. E-Ink ist Firmenname und Produkt gleichzeitig. E-Ink, Sie wissen das, haben bestimmt schon mal gesehen, das sind diese Displays, die im Grunde genommen keinen Strom brauchen. Die Information wird draufgeschrieben und dann braucht man keinen Strom, um das Display zu erhalten. Anders als bei einem Bildröhre oder auch bei unseren normalen LC-Displays oder egal welche Displays wir heute verwenden, wir brauchen immer Strom. Es muss immer aufgefrischt werden, weil diese Bildschirme ja nicht wie ein Blatt Papier die Informationen halten, sondern laufend neu geschrieben werden müssen. So, und E-Ink hat ja vor Jahren schon Schwarz-Weiß-Displays gebracht, die weiterhin den Vorteil haben, dass man sie auch im knalligen Sonnenschein lesen kann. Und anders als mein Dattelfon, wo ich nichts mehr drauf erkennen kann, wo ich mir immer eine Bettdecke mitnehmen muss, die ich über den Kopf ziehen kann, bei den allermeisten jedenfalls, ist es hier so, dass je heller, desto gut. So, und jetzt hat E-Ink ein neues Modell auf den Markt gebracht. Es nennt sich Gallery 3. Und dieses Display ist voll farbfähig, sagt man. Man muss natürlich ein paar Einschränkungen haben. Es leuchtet nicht aus sich heraus wie ein OLED oder ähnliches, sondern es ist passiv und es braucht von außen Licht. Entweder von der Sonne oder von meiner Nachttischlampe oder von der eingebauten Hintergrundbeleuchtung, die auch vorhanden ist. So, es werden die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Weiß verwendet. Und die Aktualisierungsrate, und das ist eben neu, die alten, die haben ja 1, 2, 3 oder 10 Sekunden gebraucht, die ersten, die liegt hier bei 350 Millisekunden. Also gut eine Drittelsekunde für Farbe, muss man sagen. Dabei ist die Farbwiedergabe aber relativ bescheiden. Wenn man einen anderen Modus wählt und dem Display 750 Millisekunden, also eine Dreiviertelsekunde gibt, dann ist sie wesentlich besser. Und wenn man ihm das Doppelte gibt, 1,5 Sekunden als Aktualisierungsrate, dann ist sie sehr gut. Je nach Außenbeleuchtung, muss man dann sagen, kann man sie von einem normalen Display kaum noch unterscheiden. So, und die haben die Sache also deutlich besser gemacht. Heißt aber, wir können keine Bewegtbilder darstellen. Denn wer will denn 1,5 Sekunden warten oder in einem farbeingeschränkten Modus eine Drittelsekunde, bis das nächste Bild kommt? Bildwechselfrequenz beim Fernsehen hatten wir früher 50, heute sind wir bei 100 Hertz und bei Spielen und sowas sind wir noch wesentlich darüber. Also das 100 Hertz heißt 100 Mal pro Sekunde und hier haben wir 0,3 Mal pro Sekunde. Also es ist noch kein Ersatz, vielleicht auch noch lange kein Ersatz für unsere normalen Displays, aber wenn ich nicht unbedingt Bewegtbilder benötige, sondern nur statische Informationen, wäre das vielleicht auch ein Display, obwohl der Hersteller noch nicht gesagt hat, wo er die zum Einsatz bringen will, dass ich unterwegs im hellen Sonnenschein meine elektronischen Bücher lesen kann, meine Internetabfragen machen kann und die Informationen sehen kann, ohne dass ich mir eine dunkle, stille Ecke suche, um wie ein Verschwörer das Display lesen zu können. Der Temperaturbereich, in dem man diese Displays einsetzen können soll, liegt bei 0 bis 50 Grad Celsius. Und ich denke, es ist schon eine schöne Geschichte. Wenn die irgendwann mal wirklich schnell werden, dann würden unsere Dattelfunde wahrscheinlich auch noch länger halten, wenn ich hier schon wieder die Leistung und was weiß ich nicht alles, so hochgetrieben würde, dass man unterm Strich dann doch keinen Erfolg daran hätte. Aber das ist eben so und das ist mit der Technik schon immer so gewesen. Wenn irgendwo etwas besser wird, dann wird wieder was mehr draufgepackt. Aber wir sind eben Menschen und machen das. Der Akku am Telefon schon wieder leer oder Elektroauto, aber dann steht das Ding im Winter bei Schneefall und Dunkelheit nach 250 Kilometern irgendwo und es ist keine Ladestation in der Nähe. Das ist das Akkuproblem, was wir heute haben. Wir könnten viel weiter sein, wenn unsere Akkus leistungsfähiger wären. Aber es gibt so viele verschiedene Ansätze, um an eine andere Akkutechnologie, die auch weniger Materialien benötigt, die entweder giftig sind oder teuer sind oder rar sind, was ja gleichzusetzen mit teuer ist, zu benutzen. Aber jetzt ist hier etwas passiert. Forscher in der Drexel University in Philadelphia haben wohl einen Durchbruch geschafft, mit dem sie die Akkukapazität verdreifachen können. Die haben anstelle von unseren normalen Lithium-Ionen-Akkus Lithium-Schwefelzellen. Und das ist also wesentlich günstiger von den Kosten her. Und wir können dann normal, man stelle sich das nur vor, ein Auto, was 400 Kilometer echt und wirklich fahren könnte, wäre dann vielleicht in der Lage, 1200 oder vielleicht auch nur 1000 zu fahren, bevor es geladen werden muss. Das wäre der Durchbruch überhaupt. Und unsere Dattelfone müssten nicht jeden Abend neu aufgeladen werden, weil die so hochgetaktet sind wie blöde, obwohl es gar nicht notwendig ist, sondern die könnten tatsächlich auch mal wieder eine Woche oder sowas laufen. Vielleicht sogar dann mit einem E-Ink-Farbdisplay. Also Lithium-Schwefel-Akkus anstelle von Lithium-Ionen-Akkus. Das ist das, was man experimentell nachgewiesen hat. Es wurde in der Zeitschrift Nature berichtet. Und sie haben das wohl nur durch einen Zufall entdeckt, wie sie selbst geschrieben haben. Und es ist ein ganz spezieller Stabilitätszustand, der im Prinzip nur bei hohen Temperaturen und nicht bei Raumtemperaturen erreicht werden konnte. Aber sie versuchen diese Bildung der Polysulfide, die die Ladezyklen im Moment begrenzen, so weit zu reduzieren, dass man eben zu einer höheren Kapazität und längeren Dauer der Aufladung und Nutzung kommen kann. Man muss sehen, was dabei rauskommt. Es hat schon so viele dieser Entwicklungen gegeben. Aber die Forscher haben diesen Akku dieser Technologie 4000 Mal aufgeladen, ohne dass er an Kapazität verloren hat. Im Labor natürlich. Das ist also mindestens mal das Doppelte als das, was Lithium-Ionen-Akkus im Moment im Labor schaffen. Es tut sich etwas, es tut sich immer wieder etwas. Wir müssen sehen, ob das nicht auch wie leider viele andere Entwicklungen ein Rohrkrepierer ist. Aber wir werden irgendwann Akkus haben, die uns so weit zufriedenstellen, dass wir tatsächlich damit praktisch arbeiten, fahren und leben können. So, jetzt noch die eine oder andere persönliche Ansage. Der nächste Audiocast fällt aus. Ich werde beim nächsten Mal nicht da sein. Ich werde ihn nicht vorbereiten, nicht aufnehmen und nicht schneiden können. Tut mir leid, aber ich meine, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen öffentlich-rechtliche Nachwirkungen beim WDR oder auch beim Bayerischen Rundfunk oder beim ZDF. War das immer so, wir hatten immer eine Sommerpause, auch wenn das jetzt keine von mir gewollte Sommerpause ist. So, und in der Sommerpause wurden dann Wiederholungen gesendet. Nur was macht es für einen Sinn, Wiederholungen zu senden? Sie können sich sowieso alles anhören, was gewesen ist. Vielleicht ist es ja mal eine Idee, mal eine alte, eine 10 Jahre alte Sendung anzuhören, was damals gesagt wurde, welche Ideen da waren. Dann habe ich auch so ein bisschen vielleicht das Gefühl verloren, wen denn das, was ich hier erzähle, überhaupt noch interessiert. Ich bekomme ab und zu, eigentlich mehr oder weniger regelmäßig von unterschiedlichen Zuhörern schon eine Rückmeldung, was sie interessant finden, was sie nicht interessant finden. Die Qualität dieser Rückmeldung ist deutlich besser als das, was zu den Videos kommt. Bei den Videos wird nur die Hälfte eigentlich veröffentlicht von dem, was kommt. Es ist so viel Müll und Schrott und Hass und Boshaftigkeit und Beleidigen und was weiß ich nicht alles. Das habe ich bei den Audios nicht. Das ist eine ganz andere Klientel, die hier zuhört. Aber seid doch bitte mal so lieb und freundlich und gebt mir eine Rückmeldung. Soll ich das denn hier weitermachen? Es reicht ja einfach zu schreiben an, info@wolfgangrudolf.de, weitermachen, Audio weitermachen oder ich höre zu oder irgendwas, ganz kurz. Es müssen keine Romane sein. Denkt dran, habt Mitleid mit mir, ich muss es ja alles lesen. Und ich würde ganz gerne mal so eine Rückmeldung haben, ob es Sinn macht, das hier so weiterzuführen. Und das ist im Grunde genommen einfach nur so ein Wunsch von mir. Jetzt habt ihr 2 Monate Zeit, könnt euch überlegen, sollt ihr was schreiben oder nicht. Und dann schauen wir mal. Ich selbst habe zeitlich immer mehr Probleme, immer weniger Möglichkeit, mich der Sache zu widmen. Und ich sitze manchmal jetzt auch nachts schon daran, um es noch auf die Reihe zu bekommen. Ich möchte es nicht einstellen. Wenn ich positive Rückmeldungen bekomme, sowieso nicht. Aber ich habe eine Situation, ich habe im engen Familienkreis eine schwerkranke Person, für die muss ich da sein. will ich da sein. Und das geht auch nicht anders. Und da, diese Zeit ist wichtig. Sollte ich also irgendwann nicht mehr auskommen mit der mir verfügbaren Zeit, und das sind im Moment so nach ersten Schätzungen etwa 24 Stunden pro Tag, ja, dann würde ich das schon mal sagen. Würde ich sagen, nee, also jetzt müssen wir mal überspringen oder so. Aber das ist im Moment nicht der Fall. Es ist ein anderer Grund. Ich bin einfach nicht da beim nächsten Mal. Bitte das zu entschuldigen und schaut in der Zwischenzeit mal in den Shop hinein, was da noch vielleicht von Interesse ist. So ein Bitty mit einem Reise-T-Shirt oder sonst etwas. Man kann die auch im Auto hinten in die Fensterscheibe stellen, denn mittlerweile stehen ja da keine Klorollen mehr und keine Wackeldackel, wie das früher war. Man könnte ja da anstelle dieses Platzes einen Bitty hinsetzen. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören bisher her. Wünsche allen, wenn ihr denn in Urlaub fahrt, einen wunderschönen Urlaub. Seid verdammt nochmal nicht leichtsinnig. Nur weil jetzt Maßnahmen aufgehoben werden oder so, schützt euch. Und damit schützt ihr eure Familien. Ich verlange ja gar nicht, dass ihr andere schützt. Wenn jeder sich selbst schützt, ist das zwar egoistisch, aber effizient. Das war's. Ich verabschiede mich bis in 2 Monaten. Strecke den Daumen nach oben und sage immer ein Bit in Portemonnaie, in der Gesundheit, im Glück, in der Zufriedenheit und in allen anderen Situationen übrig behalten. Bis dann und tschüss.